Ich heiße alle herzlich willkommen zum letzten Abschnitt vom Epheserbrief. Wir haben jetzt dann den dritten Teil, aber der ist nur noch kurz. Der erste Teil war «Wir oder Gemeinde in Christus» bis und mit dem dritten Kapitel. Der Wandel von der Gemeinde in der heutigen Zeit bis und mit 6, Vers 9. Und jetzt der Kampf von der Gemeinde wieder der Find, Kapitel 6, Vers 10 bis 20. Dann wollen wir zuerst miteinander den Abschnitt lesen, Epheser 6, ab dem Vers 10. Wenn wir da den Abschnitt, die ersten Vers nochmal anschauen, den wir gelesen haben miteinander, sagt, stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke, tut da der David Stern, ein messianisch-gläubiger Jude, ja zwei, dreimal noch ihn mit trainiert genommen. Weil an und für sich gefällt mir seine Übersetzung im Neuen Testament sehr gut. Es sagt, da werdet mächtig in der Vereinigung mit dem Herrn, in der Vereinigung mit seiner mächtigen Kraft. Er hat das sehr schön formuliert und dann zieht an die Waffenrüstung Gottes. Und dann haben wir drei Punkte, wo wir jetzt darauf hingewiesen werden in dem ersten Abschnitt. Zuerst Kraftquelle, dann der Charakter vom Find, gegen den wir zu kämpfen haben. Und das Letzte noch die Waffenrüstung, die uns gegeben ist, die uns zur Verfügung gestellt ist, die uns befähigt, die Angriffe abzuwehren und ihm Widerstand zu leisten. Über den Find und über seine Taktik kommen wir ja bei der Waffenrüstung punktuell immer noch wieder ein bisschen dazu, wo wir sehen, mit was das hervorgeht. Zuerst aber in dem Sinne haben wir eine doppelte Ermutigung oder auch eine Ermahnung, können wir sagen. Der Aufruf sagt, stark in dem Herrn und zieht an die Waffenrüstung. Also zwei Sachen, wo wir aufgefordert sind, zu handeln. Stark in ihm zu sein, wenn wir in ihm sind, sind wir stark. Und wenn wir nicht in ihm sind, haben wir keine Chancen. Also wir wollen und wir müssen in ihm sein, um den Kampf zu kämpfen. Und dann aber auch das, was er uns zur Verfügung stellt, die Waffenrüstung, die wollen wir nehmen, die wollen wir brauchen. Es wäre schade, wenn er uns etwas zur Verfügung stellt, das ist auch in den Wirtschaften so. Wenn man eine Maschine hat und man macht etwas von Hand, dann ist das blöd und da ist es eigentlich das Gleiche. Wir haben einen doppelten Trost auch, den wir daraus nehmen können, aus der Bibel heraus, oder eine Ermutigung. Das eine ist, dass er uns im Kampf behilflich ist und das andere ist, dass wir vom Sieg aus kämpfen dürfen. Das ist eine wunderbare Ausgangslage. Wir haben das im Militär, ich denke, wer ein RS gemacht hat oder ein UO, der hat das immer wieder erlebt. Das sind zwei Inspektionen gewesen während der RS und die erste war immer neu gewesen und die zweite war immer gut gewesen. Das war eigentlich voraus schon so gesetzt gewesen. Denn sie haben ja die Rekruten nicht können entlassen, dass das nicht gut wäre gewesen. Aber bei der ersten hat man fast können machen, was man hat wollen. Das ist einfach noch beanstandet worden. Aber da jetzt bei uns im Glauben gehen wir immer vom Positiven aus. Also es ist schon gut, weil er für uns den Sieger focht hat. Wir dürfen schon vom Sieg ausgehen. Von dem her gesehen müssen wir nicht zuerst einen Schuh voll rausziehen und dann allenfalls nachher mit einer Verbesserung können schauen. Ja, da jetzt einfach nochmal den Abschnitt eingeblendet, den wir miteinander gelesen haben. Und ich will dann auf zwei, drei Gedanken zu kommen, die mir in den Briefen ganz allgemein, die ich da mit in den Abend hineinnehmen will, die mir aufgefordert sind, dass wir den Sieg haben, dass wir den Sieg haben können. Da sind wir aufgerufen, an manchen Orten in den Briefen, ganz verschiedene Sachen. Der eine Aufruf, den wir ein paar Orte haben, unter anderem Hebräer 12 oder Psalm 121, lasst uns aufsehen. Also es kommt immer darauf an, woher dass man schaut. Und ich denke, wir alle haben es so erlebt, wo wir haben gelernt, Auto fahren. Wenn man einfach gerade vorne her schaut, beim Auto ist man ständig ein bisschen im Korrigieren und dann sagt der Fahrlehrer, muss weiter vorne schauen. Und nachher wird die Fahrt langsam ruhig, dann kommt man es irgendwo in den Griff über. Und beim Velofahren ist es gleich. Wenn wir auf einen Baum schauen, können wir ziemlich sicher sein, dass wir den verwutschen. Wir werden in den einfahren. Lasst uns aufsehen, dass wir aufschauen zum Anfänger und Vollender. Ergreifen oder ergreifen ist angegeben, jagen, fliehen, sich demütigen oder werfen. Einfach ein Haufen so Eigenschaften, wo wir aufgefordert sind, etwas zu machen und da drin jetzt auch. Darum oder deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, weil wir eben mit dem Feind zu tun haben, mit dem Feind den Kampf zu kämpfen haben, wo nicht in der sichtbaren Welt ist, wo wir so nicht sehen, wo in einer unsichtbaren Welt ist, wo mit einer Macht kommt, wo wir von unserer Kraft aus nichts machen können. Da müssten wir sagen, haben wir verloren, aber weil wir den Stark auf unserer Seite haben, sieht das anders aus. Wenn wir jetzt zu der Waffenrüstung, zu den einzelnen Gegenständen kommen, wird immer zuerst das, was da drauf ist, und nachher würde ich noch ein paar ergänzende Gedanken. So steht nun. Das ist auch wieder ein Aufruf, eine Aufforderung, dass man einfach stehen. Und zwar stillstehen oder feststehen an dem Ort, wo er uns hergestellt hat, dass wir bleiben dort, auch wenn der Fink kommt, als brüllender Leu oder so. Und so weiter. Und dann seid ihr umgürtet an euren Lenden mit der Wahrheit. In der Bereitschaft sollen wir stehen, gerüstet zum Kampf. In der Bereitschaft, wenn wir den Josef anschauen, im Alten Testament, 1. Mose 39, wo er ins Haus von Potiphar gekommen ist, steht dort am Anfang fein, dass ein Potiphar seine Frau, er ist zuerst Hierarchiestufen auf und wo er fast gar das Oberste war, nur noch der Chef über ihm war, hat ein Potiphar seine Frau ein Auge auf ihn geworfen und dann hat sie ihn eingeladen und dann steht am Schluss, sie hat ihn täglich bedrängt. Und wenn wir uns das vorstellen, in einem Arbeitsumfeld reinzustehen, als Sklave eigentlich, als Rechtlose, und man wird täglich bedrängt, täglich unter Druck. Und dort hat er aber Bereitschaft gehabt und er ist gestanden und hat ihr gesagt, das wäre nicht gut, vor Gott so eine Schuld auf mich zu laden. Und auch vor ihrem Mann nicht. Also er war bereit gewesen, den Kampf zu kämpfen, auch wenn es menschlich gesprochen für ihn aussichtslos war. Also er hat schlechte Karte in der Hand gehabt und gleich hat er sich vor Gott nicht wollen, die Schulden kommen lassen. Jetzt Einfallstor beim Stehen oder beim Feststehen sind bei uns immer wieder die Augen, und zwar auf B-Zeiten. Einerseits auf die Angst, die auf uns einwirken könnte. Wenn wir den Umständen anschauen, können wir Angst bekommen, dann werden wir blockiert. Oder die Lust mit anderen Gefahren kann über unsere Augen reinkommen. Und von dem her gesehen, der Gürtel der Wahrheit ist wichtig, dass wir den anhaben. So steht nun fest umgürtet an euren Ländern mit der Wahrheit. Denn wenn wir den anhaben, tun wir uns überlegen, bringt mich das weiter? Bringt es mir im Glauben weiter? Oder schafft mir das jetzt, wenn ich das in mich aufnehme? Wenn ich das konsumiere? Weil alles, was wir über unsere Einfallstore aufnehmen, über die Augen oder über die Ohren, das tut uns beeinflussen. Wir können nicht sagen, es tut uns ohne Beeinflussung lassen. Wir bleiben neutral. Und wenn wir über die Augen negative Bilder aufnehmen, so tun die uns mitprägen. Und dann, wenn wir es ablehnen, wir wollen es nicht machen, wie wir bei Adam und Eva bereits gesehen, wo Eva die Frucht angeschaut hat, ist sie nachher zu Fall gekommen. Sie hat sich angefangen, um den Baum herumzudrehen und immer an die Frucht angeschaut. Und das war es gelaufen gewesen. Und jetzt könnten wir durch die ganze Bibel durchhindern gehen und immer wieder sehen wir das Gleiche, dass der Kampf entweder gekämpft worden ist oder Personen dann dort drin zu Fall gekommen sind. Und darum sagt der Hiob, im 31. Kapitel, Vers 1, er hat mit Gott, mit seinen Augen einen Bund gemacht, dass er nie mit Lüstern auf eine Jungfrau schaut. Das ist ein Bereich angesprochen, wo bei uns Männern sicher auch immer wieder ein Thema kann sein oder ein Thema ist gewesen. Mit der Gurt vom Waret angelegt sein. Im Orientalischen haben sie die langen Gewänder angehabt und dann hat der Gurt, hat das Gewand angefangen mal zusammengehebt. Das war ganz ein praktischer Zweck schon gewesen, dass nichts flatterhaft ist. Und schon bei dem Gedanken können wir auch wieder einen Moment stillstehen, wie manche hat heute oder wandelt flatterhaft umeinander, ist flatterhaft unterwegs. Er hat der Gurt von der Wahrheit nicht angelegt über seine Kleider rein. Der Herr Jesus sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein mit dem Gurt von der Wahrheit. Keine Vermischung, 2. Korinther 6, 14. Keine Verstockung, 2. Timotheus 3, 7. Das heisst, wir wollen unser Leben nicht fahrlässig leben, in einer Gleichgültigkeit inne. Wir wollen uns nicht in Lügen oder in Notlügen einlassen. Immer wieder ist die Frage, habe ich den Gurt von der Wahrheit am Morgen angelegt? Dann bin ich nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Und wenn ich den nicht anhabe, dann kann ich jemandem mal sagen, ja, das darfst du jetzt nicht gerade so extrem sehen. Das darfst du jetzt nicht gerade so streng anschauen. Da muss es ein bisschen weiter sein. Und dann ist immer wieder die Frage, habe ich den Gurt an? Der Oberzöllner Zachäus, wo der sich bekehrt hat, sehen wir, wie genau dass er es nachher genommen hat mit seinem Leben, mit dem Aufräumen. Er hat das zum Teil vierfach retour gegeben und das hätte er nicht müssen. Vierfach ist nur im extremsten Fall, ist das gefordert gewesen im Alten Testament. Das heisst, er hätte es einfach retour geben oder mit 20% mehr, aber er hat es vierfach retour gegeben. Jetzt, am Teufel seine Waffen sind die Lüge über das Wesen Gottes, Gurt der Wahrheit. Und jetzt ist die Frage, habe ich an, lasse ich mich beeinflussen? Und jetzt möchte ich wieder ein Beispiel nehmen von der Eva im Alten Testament, wo der Teufel gekommen ist und hat gesagt, Gott mag es euch nur nicht gönnen, wenn ihr werdet wie er. Das heisst, darum dürft ihr von dem Baum nicht essen. Ist ein Mistgunst auf der Seite Gottes. Und die Eva ist auf die Lüge vom Satan darauf eingestiegen und hat dem angefangen, Gehör schenken. Jetzt bei uns kommt er vielleicht auf ganz andere Art. Vielleicht tut er mit seinen Lügen Fürsorge Gottes bei uns in Frage stellen. Dass wir das Gefühl haben, Gott hat bei dir nicht so gut geschaut. Sein Interesse ist für dich nicht so gross. Sonst hätte er dir nämlich jetzt das oder das auch gegeben oder er hätte das und das auch gemacht. Und damit haben wir wieder ein Türchen offen. Wir haben den Gurt von der Wahrheit nicht angelegt. Dann, wenn wir den anhaben, wissen wir, dass er mit dir und mir nur das Beste will. Alles, was er in uns in den Weg legt, soll uns zum Besten dienen. Die Lüge über Geschwisterte, Gerüchte und Verleumdungen. Ich will da die Stelle erinnern, Psalm 91, Vers 6. Wo der Psalmist sagt, dass er uns bewahren, wenn wir unter dem Schirm sind von ihm, vor der Pest, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Und ich will die Pest, die im Finstern schleicht, mit der üblen Nachrede vergleichen. Wie schnell kann ich durch eine üble Nachrede etwas auslösen? Ich gehe jetzt da zu dieser Seite und sage Ihnen etwas über den Hugo. Du eine üble Nachrede verbreiten, die nicht stimmt, alles erlogen. Und dann ist die Gefahr, dass das weitergeht. Hast du gehört? Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, ich habe noch nicht so erlebt, aber das enttäuscht mich jetzt schon, dass das so passiert ist. Oder Zeug, wo im Mittag Verderben bringt, eine lieblose, kritische Äußerung. Auch da wieder habe ich den Gurt von der Wahrheit angelegt und dann frage ich, hast du mit ihm geredet? Kannst du das belegen? Gehen wir gerade miteinander zu ihm, gehen das hinterfragen. Ich glaube, ich habe das einmal erwähnt, ich habe das einmal gemacht von einem Mann, der zu mir auf Besuch gekommen ist. Er hat mir vorher angelüht, er hat eine grosse Not, er hat ein grosses Anliegen und dann hat er ganz belastende Aussagen gemacht über einen Glaubensbruder, den ich gut kennt habe. Und da sage ich, los, jetzt bist du augenblicklich still und wir fahren gerade miteinander zu ihm und dann können wir das an Ort und Stelle miteinander anschauen. Und wenn du nicht bereit bist, dann ist dort die Tür und dann sage ich dir Radi und du kannst wieder gehen. Dann ist er aufgestanden und wieder gegangen. Ist erledigt gewesen. Wie schnell nehmen wir sie etwas hin oder lassen wir sie etwas hinziehen, weil wir den Gurt von der Wahrheit nicht angelegt haben und Lüge über andere. Und der letzte Punkt noch, Lüge über euch selber oder über uns selber. Und da hat er zwei Taktiken, der Find. Einerseits will er uns auflupfen oder auf der anderen Seite will er uns abdrücken. Dass er sagt, Markus, was dir jetzt passiert ist, vergiss es. Du bist untauglich im Reich Gottes. Gott kann dich nicht brauchen, so quittier und hör auf. Vielleicht ist er bei euch noch nie so gekommen, dann bin ich froh, das finde ich schön. Aber bei mir ist er schon so gekommen. Wenn dann noch etwas gelaufen ist, dann noch etwas passiert ist. Oder, dass er kommt und sagt, Markus, Gott kann schon dankbar sein, dass er dich hat. Also, es müsste noch mehr Dätig haben, dann sehe ich es anders aus heute in der Gemeinde und in der Welt. Das ist die andere Seite. Ist genau gleich negativ. Es sind beides Lügen. Und wenn ich den Gurt von der Wahrheit da habe, dann kann das mir nicht schaden, weil dann kommt das nicht in mich hinein. Ich schließe mit dem Wort aus dem Römer 8, wo wir sehen, dass die Wahrheit uns frei macht. Und der Herr Jesus ist ja die Wahrheit und er hat uns die Wahrheit gebracht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir in ihm sind und er in uns, ist all das kein Problem. Das ist abgetan. Atta mit dem Panzer von der Gerechtigkeit. Und da ist bereits der Jesaja, der das eigentlich ganz ähnlich formuliert, wo er sagt, er zieht die Gerechtigkeit an wie ein Panzer. Es ist ein lebenswichtiges Organ, der Brustpanzer. Dann darunter haben wir die Lungen und das Herz. Wir haben noch mehr Organe, aber ich habe jetzt einfach die zwei genommen, weil die zwei relativ wichtig sind. Also wenn du ins Herz einen Schuss überkommst, dann sind Stunden zählt und bei den Lungen sieht es auch schlecht aus. Und von dem her gesehen ist der Panzer, der Brustpanzer, der tut bei uns ganz wesentliche Organe, muss er schützen. Der Brustpanzer von der Gerechtigkeit anzulegen bedeutet an Jesus und an seine Gerechtigkeit glauben, anstatt an die eigene Gerechtigkeit. Galater 2, 20 bis 21. Standhaft gegenüber den Ungerechtigkeiten und Korruptionen sein, der Panzer der Gerechtigkeit. Dass ich mich nicht damit einziehe in ungerechte, in unsaubere Geschäfte. Und ich denke, jeder, der in einer Firma war, hat so Sachen erlebt. Da sind ja bis und mit Auto, werden da zum Teil bei Handel wechselnden Besitzer. Bei uns ist das tiefer gewesen, das ist mit einer Ferienreise oder mit einem Nachtessen ist das noch drin gewesen. Und ja, immer wenn einer so gekommen ist und er gesagt, ich würde ihnen zahlen oder ich würde sie, dann sage ich, danke vielmals, ich tue das gerade dem Chef weitergeben. Das, er ist da eigentlich der, nein, ich habe es nicht so gemeint, das ist nicht so. Es ist wichtig, dass wir immer wieder den Brustpanzer von der Gerechtigkeit anhaben. Zu wissen, dass Gott seinen Beistand gegen die Mächte vom Bösen denen gewährt, die an Jesus glauben. Und darin wird offenbar Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus Glauben in Glauben ist, wie es aus dem Habakuk 2,4 ist und im Römer 1,17 ist das so wiederholt, die Stelle. Wo wir ja beim Abraham gesehen, dass er durch Glauben gerecht worden ist, und zwar da schon 13 Jahre vor der Beschneidung. Beschneidung ist er gerecht gesprochen gewesen von Gottes Seite. Gerechtigkeit hat zwei Seiten. Das eine ist Glaubensgerechtigkeit oder anders formuliert die Stellung, die wir in ihm haben. Und das zweite ist nachher die Lebensgerechtigkeit oder unser Wandel. Und unser Wandel soll auf der Stellung von dort an ausgehen. Also in ihm sind wir gerecht, sind wir heilig, sind wir tadellos gemacht. Und jetzt soll unser Wandel von dieser Ausgangslage ausgehen. Das ist wieder eine schöne Ausgangslage. Also wir müssen nicht etwas uns zuerst erarbeiten oder erwerben. Der Terstegen hat gesagt, im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Christus und sonst nichts zu lesen. Dass das in meinem Leben und in unserem Leben so darf sein. Und dann haben wir den Panzer von der Gerechtigkeit angelegt, dass wir einfach an dem Ort, wo wir sind, wo uns Gott hingestellt haben, ein Zeugnis sind, etwas zu seiner Nähe, ihn zu verherrlichen. Wenn wir uns Ungerechtigkeiten haben lassen, zu Schulden kommen, wenn etwas passiert ist, das kann immer passieren, dann ist immer der Weg offen im Neuen Testament über Buße und Umkehr, dass wir wieder zu ihm kommen dürfen, dann wird das uns vergeben. Ich habe noch zwei Bereiche, die ich da hier anschneiden will. Wut oder Selbstbeherrschung. Das ist auch wieder der Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Wenn ich Wut in mir aufkomme, dann wird mein Handeln nicht mehr gerecht sein. Weil die Rache, wenn wir ihm überlassen, auch wenn mir Unrecht passiert ist, dass ich das ihm abgeben darf. Sprüche 5, 22 und 23, wo die Selbstbeherrschung beschrieben ist. Und dann entweder handle oder wandle in meiner Kraft oder in Gottes Kraft. Und wenn ich den Brustpanzer, der Gerechtigkeit angelegt habe, darf ich in seiner Kraft wandeln und muss nicht im Inneren. Und wenn ich im Inneren tue, wird auch wieder Schuld, wird etwas drin kommen, das nicht gut ist. Eine letzte Erinnerung zu dem Punkt, wenn wir schauen, bei der Schlacht von Ai, wo Israel eingezogen ist im verheißenen Land, ist zuerst Jericho gekommen. Das haben sie so problemlos eingenommen mit den Mauern, die runtergefallen, umgefallen sind, wo Gott einfach gewirkt hat, dass sie nachher bei Ehe, dem kleinen Städtchen, ein bisschen hinten dran, haben sie gesagt, ja, das braucht da nicht die ganze Armee, da langt 2.000-3.000 Mann, und sie sind mit 3.000 Mann gegangen. Und dann Gott müsste sagen, es ist ein Bann bei euch. Einer war ungehorsam gewesen, und darum ist dort eine Niederlage gekommen mit 36 Toten. Und wenn ich nicht Gerechtigkeit, den Brustpanzer von der Gerechtigkeit von ihm angelegt habe, dann passiert mir das Gleiche, was Israel mit Ei passiert ist. Da habe ich eine falsche Wahrnehmung und eine falsche Ausgangslage. Schuhe an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Und wenn wir die Sandalen hier anschauen, die nebendran sind, früher waren sie anscheinend so gewesen. Und da muss ich sagen, dass der Stern eigentlich auch wieder schön auf den Punkt gebracht. Er sagt nicht Schuhe oder Stiefel, sondern er sagt und tragt an euren Füßen die Bereitschaft. Wie das ausgesehen hat, lässt er gerade offen. Aber es soll etwas sein an den Füßen, das ist klar. Und ich komme nachher noch zu dem Gedanken. Jetzt hier geschrieben, beschlagene Sohlen sorgen für einen festen Stand. Im Militär haben wir die Schuhe bekommen. Die haben wir vorher schon geholt für die RS, dass wir sie einlaufen können. Und die haben ein rechtes Profil gehabt. Und dann hat man auch im Dreck innen oder auf den Steinen, auf den Felsen, hat man noch einen Stand gehabt. Und ich denke, wenn ich jetzt die Brücke machen will, ins Neue Testament oder zu uns, ist die Frage, warum haben wir immer wieder so ein Problem, dass sich schnell jemand das Gefühl hat, der andere sei ihm auf den Fuß gestanden. Dann ist er wahrscheinlich selber eben barfuß unterwegs. Und wenn er barfuß unterwegs ist und einem jemand auf den Fuß steht, ist das sehr empfindlich, dann tut das weh. Aber wenn ich selber ein paar rechte Schuhe habe, kann mir lange einer auf den Fuß stehen, da habe ich nicht so ein Problem. Und darum denke ich, an den Beinen gestiefelt oder tragt an euren Füßen die Bereitschaft, fürs Evangelium einzustehen, dann ist der Schwerpunkt schon gerade wieder einfach anders gelegt. Mein Weg oder Gottes Weg, Sprüche 16, 25, wenn ich auf meinen Wegen bin, werde ich rutschen, dann werde ich fallen. Und wenn ich auf Gottes Wegen bin und mit ihm unterwegs bin, werde ich standhaft sein. Jetzt möchte ich nochmal ein kleines Problem anschneiden, das aus dem Alltag raus vielleicht kommt. Ich tue es jetzt dort so drin. Wenn wir heimkommen von der Arbeit, jetzt bei mir ist es heute ein bisschen weniger der Fall, aber früher, da ist man etwa mit dreckigen Schuhen heimgekommen und dann hat man zuerst im Vorräumchen die Schuhe abgezogen und die Finken angelegt und ist auf das Sofa hergesessen oder irgendwo auf dem Stuhl und hat etwas getrunken und hat sich's gemütlich gemacht. Und heute ist es im Gottleben bei vielen ganz ähnlich. Und darum bringt man die fast nicht mehr zum Haus aus, sei das für einen Einsatz, sei das für singen, sei das für ein Psychli machen und so weiter. Sie haben die Schuhe abgezogen, haben die Finken angelegt und sie sind so wohl und so bequem. Es ist jetzt bildlich eingenommen, aber dann fehlt das dann den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium. Man ist ja dabei nicht mehr gestiefelt, man hat das abgezogen und man hat sich jetzt etwas anderem zugewendet. Und ich denke, wir wollen uns da auch warnen und mit einnehmen, dass wir nicht an einer falschen Faulheit Raum geben. Das wäre wieder so ein Paar. Faulheit und auf der anderen Seite Fleiss oder Wachsamkeit. Sprüche 12, 24, wo wir das anlesen. Wenn wir die Stiefel anziehen und Bereitschaft haben, fürs Evangelium oder einzutreten für das Evangelium des Friedens, so darf ich sagen, ist doch das etwas vom Schönsten. Ich denke, alle, die das schon erlebt haben, dass sich ein Mensch bekehrt, ich weiss nicht, ob es auf dieser Erde ein schöneres Erlebnis gibt wie das. Also das ist für mich immer etwas vom Obersten, etwas vom Schönsten, wenn man dabei sein darf, wenn ein Mensch sein Leben aufräumt und man nachher ihm kann sagen, jetzt hast du Frieden mit Gott, du hast das ewige Leben als Geschenk bekommen. Was für eine Aussage, was für eine Situation. Das ist etwas Gewaltiges. Da dürfen wir uns freuen und wollen uns freuen. Aber darum ist der Missionsbefehl, Matthäus 28 und Markus 16, ist er drin, wo wir es sehen, wo wir aufgefordert sind, das zu tun. Die Bereitschaft einzutreten für das Evangelium, dass wir den Frieden, den wir selber erlebt haben, den Glauben, den wir bekommen haben, den Felsen, wo wir darauf gegründet sind, dass wir bereit sind, das weiterzugeben. Der Schild vom Glauben vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Jetzt der Luther schreibt da vor allen Dingen, die anderen schreiben das zum Teil nicht, aber mir gefällt es noch so ein bisschen vor allen Dingen. Und zwar zeigt es einfach auch die Wichtigkeit. Er will das ein bisschen hervorheben, weil wir immer wieder und vor allem, wenn wir gestiefelt sind an den Beinen bereit zum Eintreten für das Evangelium, werden wir angegriffen. Das ist ganz klar. Das ist angefochten. Jeden Einsatz, auch am Bärtschi-Hausmärt oder andere Sachen, die sind angefochten. Wenn wir den Nachbarn etwas sagen wollen, einladen, oder wenn wir ein Gespräch haben, immer wieder werden wir das erleben, dass der Find dann versucht, uns durch seine feurigen Pfeile davon abzuhalten, Hindernisse zu legen. Er hat alles in der Hand und wenn wir in ihm sind, werden wir nicht überrascht, denn er ist nie überrascht, er sieht die Dinge voraus, die kommen. Jetzt der Glaube selber, vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und woher kommt er? Was sagt die Bibel? Aus der Predigt. Ja, genau. Darum ist es wichtig, dass wir regelmässig auch unter die Predigt gehen. Natürlich können wir die Bibel und wir sollen die Bibel auch selber lesen. Aber das eine soll das andere unterstützen und nicht ausschliessen. Darum möchte ich, aber da habe ich die Gruppe, die das eh macht. Die anderen sind auch da nicht, aber da dürfen wir füreinander einstehen. Ergreift, auch da wieder, ist es ein Aktivwerden von unserer Seite. Also der Schild ist parat, er hat ihn angestellt, aber ich muss ihn mitnehmen, ich muss ihn nehmen. Und sonst bin ich ohne Schild unterwegs. Und ohne Schild unterwegs und dann kommen die feurigen Pfeile vom Finden, wird schwierig. Jetzt, was ist bei diesen Schild gsi, dass die feurigen Pfeile ausgelöscht sind gsi? Also praktisch jetzt wieder bei den Römern und so weiter. Sie haben darüber eine Haut gespannt gehabt, über ihre Schilder und die Haut im Wasser dünkeln gehabt, die ist tropfnass gsi. Und dann, wenn ein feuriger Pfeil gekommen ist er an dieser nassen Haut, ist er gerade abgelöscht worden. Und durchs Holz oder was der Schild ist gsi, hat er sowieso nicht können eindringen oder auch abprallt worden. Jetzt habe ich aber da noch ein paar feurige Pfeile vom Satan aufgeschrieben, wo ich einfach wieder uns ein bisschen sensibilisieren oder aufmerksam machen, in welcher Richtung das die gehen können. Unreins vor Augen führen. Und da möchte ich es einfach so formulieren, im Galater 5 ist ja uns der Kampf beschrieben, das Fleisch ist wieder der Geist und der Geist ist wieder das Fleisch. Und entweder leidet bei uns Fleisch, oder es leidet bei uns der Geist. Etwas wird leiden. Das heisst, wenn mein Leben der Geist regiert, werde ich immer wieder dem Fleisch Sachen sagen, die ich nicht will, die das Fleisch machen will. Und wenn aber das Fleisch mich regiert, dann wird der Geist sich mehr und mehr zurückziehen müssen, weil ich dann Sachen mache, die dem Geist Gottes nicht gefallen. Und darum ist der Kampf auch, Unreins vor Augen führen, dass man da einfach dann den Schild vom Glauben nennt und den Pfeil, den ich da finde, will schicken mit diesen Gedanken oder mit diesen Bildern, dass man den abwehrt. Selbstsucht, Selbstmitleid. Epheser 5, 19 bis 20 haben wir etwas von dem angeschaut. An manche andere Stelle, Eifersucht, wäre Jakobus 3, 16 und 17. All die Sachen, die um uns selber gehen, die wieder ums Fleisch gehen, wie Eifersucht, geht auch ums Fleisch. Ich vergunne an einem anderen irgendetwas. Da habe ich Eifersucht oder Neid. Das ist ein feuriger Pfeil vom Find, wo er mich zu Fall bringen will. Dass ich mich auf einmal wieder mit etwas beschäftige, mit etwas anfangen zu drehen und meinen Blick vom Ziel wegwende. Angst. Wie manche hat Angst, wenn wir in die Zukunft schauen? Ist Angst Vertrauen zu Gott? Wenn er uns sagt, wir sollen das nicht fürchten. Wenn ich Angst habe, dann traue ich es ihm nicht zu. Dass er, wenn ich 65 werde, ich weiß nicht, ob ich es werde, aber wenn ich es werde, dass er auch nachher für mein Leben wird sorgen. Das kann ich doch lassen. Ich bin bei ihm im Dienst, ich bin sein Kind. Und wenn ein Vater für ein Kind sorgt, darf ich das Gott zutrauen. So ist die Angst ist immer ein Übel, das nicht von Gott kommt. Ist ein mangelndes Vertrauen zu ihm. Enttäuscht von Mitmenschen oder von Gott. Wenn ich von Gott enttäuscht bin, dann hat er Erwartungen, die ich hatte, nicht erfüllt. Warum nicht? Weil es mir nicht gut hätte da, sonst hätte es erfüllt. Aber wenn es mir nicht gut tut, kann ich ja dankbar sein, wenn er es nicht erfüllt. Habgier, Eitelkeit, Matthäus 6, 33, Feigheit. Und jetzt bei der Feigheit möchte ich noch einen Moment stillstehen. Es kann Feigheit sein, wenn ich sehe, dass etwas falsch läuft und ich sage nichts, ist das Feigheit. Der andere geht am falschen Weg. Oder es ist etwas Falsches in der Gemeinde, es ist etwas Falsches in der Familie und ich tue einem faulen Friedenslieb nichts zu sagen, ist es Feigheit. Auch das sind viel vom Find, wo er mich zu Fall zu bringen oder auf einen Abweg. Nehmt den Helm des Heils. Der römische Soldat hat sich mit dem Helm geschützt, vor allem den Schädel und den Nacken, vor feindlicher Waffe und herabfallendem Schutt. Jetzt, die Helme sind sehr unterschiedlich. Oft haben sie noch das Visier gehabt, um auch die Augen zu schützen. Das ist jetzt hier so nicht drauf. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind. Mit dem Helm hat er nicht nur die Gedankenwelt oben durch den Kopf geschützt, sondern auch die Augen und die Ohren. Einfach die Einfallstore, die der Mensch hatte, die sind geschützt worden. Und der Helm ist uns im Grunde genommen. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Der Paulus hat die Kombination gemacht vom Helm der Hoffnung, weil die Hoffnung auch in der Gedankenwelt oben abspielt. Dass wir immer eine Hoffnung dürfen haben und eine Hoffnung wollen haben und die Hoffnung motiviert uns. Epheser 1, 13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Die Hoffnung im Hebräerbrief ist uns bezeichnet als ein sicherer Anker. Wohin geht der Anker? Was sagt dort der Hebräer? In Himmel, in Gegenwart Gottes, ins Heiligtum dort rauf, wenn wir uns das vorstellen. Gewaltig. Das Bild, das er braucht, aus der Schiffsfahrt aus der Seefahrt aus, ein Anker, der auf dem Grund festhebt, das Schiff eben im Sturm, bei den Wellen oder eben von den Strömungen sich nicht wegtreiben lässt. Und jetzt ist der Helm ist mit etwas von dem, von unserer Hoffnung, vom Halt, den wir haben. Aber auch von der Planung, von der Motivation, das kommt alles aus dem Kopf raus. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir den Helm anhaben, dass wir immer wieder motiviert sind, eben auch an den Beinen gestiefelt zu sein, für das Evangelium einzustehen und so weiter. Nicht, dass wir uns entmutigen lassen und auf einmal nicht mehr unterwegs sind. Der Helm gibt uns Gewissheit und Sicherheit. Das haben wir alles auch aus dem Wort raus, wo wir es nehmen können, aus dem Epheserbrief raus, wo wir miteinander angeschaut haben. Teilsgewissheit, die wir in ihm haben, aber auch Teilssicherheit, die wir dort Wiedergeburt bekommen haben. All das ist der Helm des Heils, dass wir bereit sind, nachher das auch weiterzugeben. Das heisst, die Hoffnung und die Zuversicht für ein fröhliches Dienen. Dass ich bereit bin, in der Gemeinde oder an dem Ort, wo ich bin, die Aufgabe zu machen, die mir jetzt zugedacht ist. Wenn jetzt einer sagt, du sollst das WC putzen, dass ich bereit bin. Ich habe das früher etwa noch mal gemacht, in einer ganz grossen Konferenz mit manchen tausend Leuten, dass man bei der WC unten dort ein paar Stunden das übernommen hat. Das ist nicht eine erhebende Arbeit, aber es gibt manche schöne Kontakte beim WC putzen. Weil dort haben die Leute meistens ein bisschen mehr Zeit noch. Aber der Helm vom Heil soll uns auch dazu führen, dass wir in die Heiligung einkommen, dass wir uns bewusst sind, es ist ein Anfang mit dem Herr Jesus und er will uns weiterführen in die Heiligung. Immer wieder etwas anlegen, etwas abziehen. Zwei Punkte, die ich mit dem Helm vom Heil verbinden möchte, ist das eine, ist unser Kampf. Wir kämpfen für die beste Sache. Es gibt nichts Besseres. Ich habe einmal Verkäufer, wenn sie an die Tür gekommen sind oder auch in die Firma gekommen sind, habe ich bestaunt. Ich musste sagen, mit dem Produkt ging ich jetzt nicht von Haus zu Haus oder ging ich nicht von Bude zu Bude. Das ist mir zu wenig überzeugend. Da muss es wirklich etwas sein, das verhebt. Und mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, haben wir das, das verhebt. Da dürfen wir zu jedem gehen. Es gibt nichts Besseres. Egal, was er darüber sagt oder denkt, etwas Besseres gibt es nicht in das Wort Gottes. Und das Zweite ist die Siegesgewissheit, die wir auch mit dem Helm vom Heil dürfen haben, dass wir bereits auf der Seite vom Sieger sind. Schwert, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Wie man es braucht, zeigt uns der Herr Jesus selber in Matthäus 4. Es sind dort in Matthäus sind einfach drei Beispiele erwähnt, wo er vom Find angegangen worden ist. In einem anderen Evangelium steht, dass er 40 Tage vom Find versucht worden sei. Jetzt, das ist beides möglich. Da sind einfach drei Beispiele rausgegriffen. Und wie hat er geantwortet, der Herr Jesus als Gottes Sohn? Er hat von sich aus etwas können sagen und er hat dreimal aus dem 5. Buch Mose hat er ein Bibelwort zitiert, also das Wort Gottes. Und hat mit dem gegenüber dem Find ist er so auftreten. Es steht geschrieben. Und wir wollen das gleich machen, wir wollen das Schwert so brauchen. Wenn wir angegriffen werden, wenn etwas in Frage gestellt wird, und das ist gerade, wenn es beim Herr Jesus passiert ist, dass bei ihm Gottes Sohnschaft in Frage gestellt worden ist, bist du Gottes Sohn, dann mach. Dann müssen wir nicht denken, er macht das bei uns nicht. Dann wird er bei uns Gottes Kindschaft immer wieder in Frage stellen. Und dann wollen wir uns nicht selber wehren, sondern sagen, es steht so geschrieben. Und da dürfen wir einen Vers sagen, der uns wichtig geworden ist, der uns in diesem Zusammenhang aufgegangen ist. Im Hebräer 4, Vers 12 heisst es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Auch das ist wichtig, dass das Schwert zuerst gegen uns gerichtet ist. Dass wir uns reinigen lassen, richten durch das Schwert Gottes, durch das Wort Gottes und erst nachher auf andere zugehen oder gegenüber dem Feind sowieso nachher so die Stellung beziehen. Ja, das Beispiel oder zwei, die ich noch einfügen möchte, mit dem Schwert. Wenn wir an Dings denken, an Ehu, im Richter 3, ich denke, wir kennen die Geschichte alle, das ist eine von meiner Sonntagsschulgeschichten. Ich habe nie eine Sonntagsschule gegeben, aber das wäre jetzt eine gewesen, die ich gerne erzählt hätte. Der hat so ein Kurzschwert gemacht, der Ehu. Und dann hat er beim Eglon einen Besuch gemacht, das war der Moabiterkönig gewesen. Sie haben dem den Tribut gebracht. Und dann hat der Ehu gesagt, wo die Delegation vom Tribut bringen, hat er die entlassen und er gesagt, er muss nochmal zurück zum Ehu. Und dann ist er, zum Eglon. Dann ist er nochmal zurück zum Eglon und hat zu ihm gesagt, er hat von ihm noch eine Botschaft von Gott. Und dann ist er aufgestanden, der hat sich ehrerbietend erhoben, ist sehr ein fetter Mann gewesen, sagt die Bibel. Und dann hat er dem sein Schwert, das er dabei hatte, er war ein Linkshänder gewesen, darum hat es der andere nicht geachtet. Der hat er das auf der rechten Seite gehabt, das so vorgezogen und hat ihm sie gesteckt. Und vorne durch ist der Speck gerade wieder zugegangen. Also man hat von dem Schwert nichts gesehen. Das ist hinten wahrscheinlich nicht rausgekommen und vorne nicht mehr sichtbar gewesen. Da ist alles zu gewesen und der ist tot umgekehrt. Unheimliche Geschichte. aber der Zischwert braucht. Er hat nicht das Gefühl gehabt, ich muss da einen Lumpen drum wickeln, dass ich den anderen nicht verletze. Und manchmal, und das wollte ich jetzt mir selber sagen, manchmal tun wir bei einer Predigt, bei der Vorbereitung überlegen, kann ich das so sagen? Oder kann ich das so nicht sagen? Und die Überlegung ist schon falsch. Wenn uns Gott das aufs Herz leiden, so zu sagen, dann müssen wir nicht überlegen, kann ich es so sagen oder kann ich es nicht so sagen. Weil dann, wenn wir es so sagen, wenn es uns aufs Herz legt. Und sonst laufen wir Gefahr, dass wir einen Lumpen drum wickeln oder dass wir einen Schärfe nehmen und das Schwert nicht mehr verletzt. Und ich habe mich schon gefragt, haben wir in der heutigen Zeit nicht darum, auch manchmal, dass es so wenig passiert unter dem Wort Gottes, weil wir das Wort nicht mehr so scharf weitergeben, wie es geschrieben steht. In einer Klarheit, in einer Schärfe. Dass man es versucht, noch ein bisschen feiner oder ein bisschen relativiert, das kann man heute schon nicht mehr ganz so und so weiter. Das wäre schade. Wir wollen es wirklich, wir wollen es so brauchen, wie es geschrieben ist, aber ich will das mir sagen. Jetzt das Wort Gottes, möchte ich noch zwei, drei Punkte auf uns beziehen oder auch auf mich. Es gibt mir Widerstandskraft gegen die Sünde. Aber ich muss es lesen, ich muss es brauchen und ich muss es kennen. Ich muss mich täglich damit befassen. Und einer, der mit dem Schwert oder sonst mit der Waffe geübt hat wollen sein, der David mit seinen Freunden, die haben täglich geübt mit dem. Die haben das können. Die haben mit einer Steinschleuder, der David, hat er können ein Haar treffen. Er schreibt da vom Stamm, sagt man, vom Stamm Benjamin, dass manches Hundert, dass sie auf eine Distanz ein Haar getroffen haben. Das kommt nicht einfach so. Die haben geübt, die haben trainiert. Und wir wollen es gleich machen. Das Wort Gottes gibt uns Tragkraft in allen Lebenslagen. Und wir brauchen Tragkraft. Je mehr wir in diese Zeit kommen und die Ungerechtigkeit überhand nehmen, haben wir rechts und links Leute und uns selber, die wir müssen tragen, die wir wollen tragen, die wir einander helfen wollen, dass alles Ziel erreicht werden. Und das Wort Gottes gibt uns Zügigkraft. Dass wir den Mut haben, zum Wort zu stehen, um von dem zu reden und von dem zu sagen. Jetzt kommen wir zum Schluss, zu den letzten Vers. Ab dem Vers 18. Und da ist auch wieder interessant, wie der Stern anders formuliert, wie der jetzt da zum Beispiel der Luther oder der Elberfelder. Der Luther macht einen Punkt nach dem Vers 17, nach dem Schwert und sagt, welches ist Gottes Wort? Und nachher fängt er einen neuen Vers an und sagt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht damit in aller Beharrlichkeit. Und der Stern tut gerade weiterfahren mit dem Schwert und sagt, und betet dabei alle Zeit. Und mir hat es eigentlich gefallen. Also der Stern tut es mehr kombinieren. Er tut nicht das eine, ist der Kampf, den habe ich jetzt einen Tag durch gehabt und jetzt Abend und am Morgen mache ich noch die Stillzeit, da tue ich jetzt noch beten. Der Luther sagt schon auch alle Zeit. Von dem her siehst du die Verbindung auch, aber beim anderen ist es noch klarer, dass mit dem Brauchen vom Schwert, mit dem Anhaben vom Helm, mit dem Heben vom Schild, einfach mit allem zusammen, ist zugleich das Gebet mit eingenommen, wo er sagt, betet alle Zeit. Jetzt, das Gebet ist da als letzte Waffe. Aber wenn wir uns an Mose zurückerinnern und an Josua, sehen wir, dass der Mose, der Aaron und der Hur auf dem Berg oben sind. Und wenn der Mose seine Hände und Bohr hat und betet, hat der Josua mit seinem Volk gewonnen. Und wenn der Mose die Arme runter hat, ist es auf die andere Seite gewesen, der Amalek hat vorgerückt. Und von dem her gesehen, ist der Kampf, auch unser Kampf, ist immer in zwei Fronten. Das eine ist gegen Ue, das Gebet, und das andere ist nachher vielleicht der Kampf noch, wo wir sonst drin sind. Und wir wollen nicht das eine sein oder nur das andere machen, sondern wir wollen das miteinander und kombinieren. Je intensiver unsere Beschäftigung ist, je mehr Zeit wollen wir uns nehmen für das Gebet. Der Luther hat das sehr schön gesagt, ich glaube, mit der Zeit müsst ihr mich jetzt nicht behaften, aber er hat gesagt, normalerweise macht er im Tag 2 Stunden stille Zeit und wenn er viel Arbeit hat, macht er 4 Stunden. Weil das Gebet sei die beste Zeit zum Zeitgewinnen oder die beste Möglichkeit zum Zeitgewinnen. Und ich denke, wir alle haben es schon probiert, wenn wir beim Gebet abstreichen, dass nachher hinten raus ist, dass wir etwas in Ausschuss gebackert haben und dass es sinnlos oder daneben war. Der Segenswunsch, das sind die letzten Verse, wo man könnte sagen, es ist mit der Liebe nochmal, der Apostel Paulus, wenn er ab Vers 21 sagt damit, aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Friede sei mit den Brüdern und Liebe im Glauben von Gott und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Es ist interessant, wenn er ist ja im Gefängnis zu Rom und da hat manche wahrscheinlich gefragt, wie geht's dem Paulus, was macht der Paulus und so weiter und hat er einen Brief verteilt wieder und jetzt hat er den Tychikus auf den Weg geschickt und gesagt, geh du denen an und sag ihnen gerade, wie es mir geht. Dass sie tröstet sind und dass ich meine Aufgabe weitermachen kann. Und wie schön ist es auch bei uns, wenn wir einander wieder fragen, wie geht's, was hast du erlebt, was hast du gemacht, und einander können ermutigen, aufs Ziel hinweisen, so wie er es macht. Ein treuer Diener. Und ich habe mich dann gefragt, was braucht's oder was beinhaltet's, dass wir ein treuer Diener sind? Wo ist die Wurzel der Treue? Und da sind wir wieder bei Gott. Die ist bei Gott. Treu ist er, Jesaja 49,7, trotz Versagen, wie es im Psalm 89 beschrieben ist, ab Vers 35, 1. Korinther 1,9, treu in der Berufung und Hebräer 10,23, treu, Gottes treu in den Verheißungen. Und der Tychikus war einer von denen gewesen und war für das, für den Paulus unterwegs gewesen. Und wenn ich das so anschaue, sind die ersten zwei Verse, also 21 und 22, und die Liebe untereinander mit dem Paulus und nachher gegenüber oben, gegenüber Gott Liebe noch, wo er sagt, die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit oder in Ewigkeit. Er hat mit der Gnade angefangen, zwischendurch haben wir Gnade erwähnt von Paulus und er tut mit der Gnade aufhören. Gnade ist bei ihm wichtig und Gnade ist bei uns wichtig. Dass wir heute da sind, ist Gnade Gott. Und wenn wir einmal denen ankommen, können wir sagen, so gross ist Gottes Gnade. Mein Leben ist Gnade gewesen. Ist noch ein Gedanke von eurer Seite? Ergänzung? Tun ich noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den Abschnitt, den wir jetzt den Abend miteinander anschauen dürfen. Danke dir für die Waffenrüstung, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Danke aber auch für den Kampf, den du für uns erfocht hast, für den Sieg, dass wir von deinem Sieg aus gehen dürfen. Und dass wir aber auch täglich die Waffenrüstung anziehen dürfen, dass wir die Beinis haben, dass wir in dieser gekleidet und geschützt sind. Dass wir gegen die listigen Anläufe und Angriffe und Finde gewappnet sind. Danke für die Gruppe, die jetzt da war, dass du jeden segnest, auch im Rest dieser Woche, dass du uns weiter begleiten, dass wir in deiner Gnade sein dürfen, in deiner Treue, aber auch in deinem Frieden und immer wieder mit der Bereitschaft an den Füßen gestiefelt fürs Evangelium einzustehen. Dass noch manche rausgerettet werden aus Sünde, aus Verderben raus. Was ist du auch Botschaften sein, jedes an dem Ort, wo du hergestellt hast. Amen.